Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Rollentausch hat Katja Bigalke ihr Feature genannt, wenn Eltern Pflege brauchen.
Hallo.
Mittagsdienst. Stefanie Dammermann vom Pflegedienst drückt die Haustür auf, steigt routiniert die schmale Treppe hoch in den ersten Stock. Wie immer sitzt ihre Klientin, die 88-jährige Inge Schenzer, links in der kleinen Wohnküche auf ihrem Sessel am Fenster, eingemummelt in eine Wolldecke.
Ja, genau.
Frau Schenzer, Mittagessen.
Ja. Oh. Nicht so viel.
Das haben wir gesagt.
Ja, das sagt sie immer.
Auch Inge Schenzers beiden Söhne sitzen am Küchentisch. Normalerweise ist das nicht ihre Zeit bei der Mutter. Sohn Jörg, der in der unteren Etage des Hauses mit Frau und Kind wohnt, verabschiedet sich in der Regel schon um 4 Uhr früh zu seiner Arbeit. Er kommt erst abends wieder zurück. Sohn Willi schaut 3-mal die Woche vorbei. Aber heute ist Ausnahme, wegen des Interviews. Deswegen hat Jörg Schenzer mit seiner Mutter den Toilettengang auch schon erledigt.
War sie gerade schon?
Ja, sie gerade umgezogen. Also.
Ach so.
Sie trägt eine frische Windel und Stefanie Dammermann muss nur noch das eingeschweißte Mittagessen in der Mikrowelle erhitzen.
So, Frau Schenzer. Oh, das ist lang. Wollte ich gerade sagen, müssen wir noch einen Moment warten, ne?
Ja, was dampft das? Was ist das?
Ja, das sieht aus wie so ein Hacksteak, ne? Hacksteak.
Oh. Hm? Kann nicht so viel durcheinander machen.
Nee, aber es ist so heiß, deswegen drehe ich das
ja. Ein bisschen stehen und ein bisschen abkühlen.
Mit Hilfe von Stefanie Dammermann und ihren Kolleginnen, die 3-mal täglich vorbeischauen, pflegen die Schenzers ihre Mutter zu Hause. 3 Söhne, von denen der Jüngste die Meisterarbeit übernimmt, weil er im gleichen Haus wohnt und den die anderen beiden regelmäßiger und unregelmäßiger dabei unterstützen. Alle 3 wohnen mehr oder weniger um die Ecke. Und so war es keine Frage, dass ihre Mutter zu Hause bleiben würde, als sie nach dem Tod ihres Mannes vor 8 Jahren immer schlechter alleine zurechtkam, irgendwann nicht mehr alleine aufstehen konnte und sich von einer Krebsoperation nur sehr schleppend erholte.
Und danach haben wir den Pflegedienst angenommen. Und dann ging das
ziemlich zügig.
Also, dass wir das immer Stück für Stück, dass immer mehr gemacht werden musste. Und ich sag mal, ich klopfe auf den Tisch, seit 5 Jahren ist es so, wie es jetzt ist. Also es hat sich nicht verschlechtert, es hat sich aber auch nicht verbessert. Wenn es sich verschlimmern würde, wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht, wie ich das weitermachen sollte.
Die Pflegerinnen entlasten im Alltag und übernehmen auch die für die Söhne komplizierte Medikamentengabe. Mit Geldern der Pflegeversicherung konnte ein Treppen- und ein Badewannenlift im Haus installiert werden. Fast alles, was die Brüder für die Pflege ihrer Mutter brauchen, bekommen sie gestellt. Nur bei den Windeln müssen sie zuzahlen. Auch mit der Arbeitsaufteilung zwischen den Geschwistern sind sie zufrieden. Jörg Schenzer wäscht und wickelt seine Mutter, er krämt sie ein und sitzt oft abends mit ihr vor dem Fernseher, bevor er sie ins Bett bringt. Sein Bruder leistet ihr tagsüber Gesellschaft und übernimmt die Arztbesuche. Und der 3. Bruder hilft auf Zuruf aus. Natürlich gibt es Momente, in denen Jörg und Willi Schenzer an ihre Grenzen kommen. Willi Schenzer zum Beispiel hätte Schwierigkeiten, seine Mutter zur Toilette zu begleiten.
Also ich hätte schon ein bisschen Probleme damit, mit dem Job, muss ich ehrlich sagen. Sobald ich irgendwie was rieche, wenn dann, oh, dann wird mir dann auch ein bisschen übel, ne? Das ist halt so. Ist nicht jedermanns Sache.
Auch Jörg Schenzer ist manchmal am Ende mit seinen Kräften. Er hat einen Vollzeitjob und ein kleines Kind zu Hause. Der 46-Jährige war mal Lkw-Fahrer. Da hat er gelernt, im Sitzen ein Nickerchen zu machen. Das hilft ihm heute.
Ich sag mal, ich kann mich hier hinsetzen im Sessel. Ich schlafe 10 Minuten ein, Viertelstunde. Wenn ich dann wach bin, dann bin ich wieder, als wenn ich ein paar Stunden geschlafen hätte.
Mehr als jede Unterstützung macht Willi und Jörg Schenzer aber zu schaffen, dass die Mutter nie mehr wieder die Alte sein wird. Das Abschiednehmen von der starken Frau, die sie einmal war.
Mutter hat immer funktioniert. Immer. Und dann auf einmal kommen wir rauf, dann sitzt sie nur noch im Sessel und will nichts mehr. Dann hat manchmal hat sie den Lebensmut auch verloren gehabt. Dann sagt sie, ich will nicht mehr. Oh, und. Oh, weißt du noch?
Ja, ja.
und mach das Fenster auf, ich springe durchs Fenster. Ne? Und wenn man das dann hautnah miterlebt, dann wird man schon nachdenklich.
Aber auch weil das Verhältnis zur Mutter immer gut war und sie sich immer versorgt fühlten, empfinden die Söhne es als selbstverständlich, nun für ihre Mutter da zu sein.
Da habe ich keine Bedenken. Also, sie hat uns ja großgezogen. Und wir sind, aus uns ist allen was geworden und das macht mir keine Sorgen.
Ich sag mal, wir sind ja volljährig, wir sind ja keine Kinder mehr. Und da ist man ja schon mal frei im Leben. Und ich sag mal, es war vorher ein Mitleben. Ja, und jetzt hat man eine Aufgabe, die muss man dann machen, ne? Weil hat sie ja früher für uns auch gemacht.
Ja, ja, klar.
Und daher.
Gut.
Ja.
Können Sie ein bisschen schlafen, ne?
Ja.
Genau, so machen wir.
Inge Schänzer hat ihr Essen bekommen.
Frau Schänzer, bis morgen?
Ja.
Ja?
Für die Pflegerin Stefanie Dammermann war das der letzte Termin heute. Sie kann jetzt gehen. Sie mag die Familie, das merkt man.
So wie bei Schänzer, dieses mit den Brüdern, mit dem Frühstück und so, das hat man eigentlich seltener. Das ist schon seltener. Also meistens ist es wirklich so, dass immer die gleichen Leute hinkommen, also die gleichen Kinder oder Verwandten, wenn sie denn überhaupt kommen. Das haben wir leider häufig eben, dass die dann auch... Das schlimmste Fall ist, dass sie dann hinfahren, wenn es die Rente gegeben hat und dann zum Beispiel auch das Geld abholen. Solche Sachen, also sowas gibt es dann auch schon mal. Aber es gibt einfach eben auch viele, die dich einfach auch überhaupt nicht kümmern. Ne?
Je nach Pflegegrad und den der Pflegeperson zustehenden Versorgungsleistungen kann Stefanie Dammermann einiges auffangen, aber eben nicht alles. Sie kann den Angehörigen, wenn sie sich engagieren wollen, auch ein paar praktische Tipps geben, was sie in der Pflege besser machen können. Aber ihre Ratschläge sind nicht immer gefragt.
Ich denke ganz einfach, es liegt daran, dass sie sich erstmal damit abfinden müssen, dass da jetzt noch jemand anders ist, der Vorschläge macht. Und auch oft ist es so, dass sie das nicht außer Hand nehmen lassen wollen. Wenn dann jemand eigentlich auch wieder fremd ist, die Schwestern sind ja alle fremd, dann in den Haushalt kommt und dann sagt, ach Mensch, wir könnten das doch so und so machen. Das ist oft für die meisten nicht so einfach. Weil sie es gewohnt sind, ihren Film eben zu machen, ne? Und sich da nicht reinreden zu lassen.
Etwa 80% der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland werden offiziell zu Hause gepflegt. Manche alleine von Angehörigen, manche mit Unterstützung von professionellen Pflegediensten und manche mit Hilfe von nicht registrierten, oft osteuropäischen Pflegerinnen. Klar ist, unabhängig von der statistischen Unklarheit, wonach geschätzt 300.000 illegal beschäftigte Pflegekräfte im Land leben, dass die häusliche Pflege Vorrang hat vor der stationären und dass die Pflegeversicherung es fördert, wenn Menschen so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung betreut werden. Das findet Stefanie Dammermann generell auch richtig. Aber viele Familien schlitterten ziemlich unvorbereitet in diese Situation hinein.
Und ich habe also schon oft erlebt, dass die Leute sich gar nicht darüber im Klaren sind, was wirklich auf sie zukommt, wenn dann der Vater, die Mutter oder wer auch immer dann krank ist. Und was dann passiert mit ihnen selbst, weil sie mit der Pflege überfordert sind. Ich denke, viele, die möchten eigentlich schon, dass alles so weitergeht und die möchten die Eltern nicht abschieben. Dass sie sagen so, du kommst jetzt ins Altenheim, weil wir können das nicht, wir wollen das zu Hause machen. Aber das Problem ist ganz einfach, dass das manchmal einfach nicht so gut realisierbar ist, wie sie es gerne hätten.
Wie also können sich Familien vorbereiten auf einen Pflegefall? Wer übernimmt was, wenn die Mutter oder der Vater pflegebedürftig wird? Welche Unterstützung und auch welche Anerkennung bekommen pflegende Angehörige in Deutschland? Und kann man eigentlich überhaupt von Angehörigen erwarten, dass sie sich kümmern? Fragen, mit denen sich die Erziehungswissenschaftlerin Katharina Gröning von der Universität Bielefeld beschäftigt. Im letzten Jahr hat sie ein Buch zum Thema Familien- und Geschlechtergerechtigkeit in der Pflegeversicherung veröffentlicht.
Die familiale Pflege hat sich als absolut robust erwiesen und es scheint so, als würden Familien sehr kreative Lösungen finden, Möglichkeiten suchen, um die Sorge für Ältere eben zu stemmen. Es gab früher, also vor Einführung der Pflegeversicherung, eher das Modell, wer erbt, muss pflegen. Also da waren Schwiegertöchter eigentlich die Gruppe, die angesprochen war. Das heißt, die Erblinie war männlich und die Pflege wurde dann von der Schwiegertochter geleistet. Das hat sich sehr in den 90er Jahren sehr verschoben auf die Pflege hin zur Tochter. Die ist nach aktuellem Stand immer noch mehrheitlich die Hauptpflegeperson.
Zwar ist es mittlerweile so, dass zwischen 20% und 30% der knapp 5 Millionen pflegenden Angehörigen in Deutschland männlich sind. Die Datenlage schwankt hier je nach Studie. Klar ist, Frauen sind in allen Erhebungen deutlich in der Überzahl. Und dass sich daran nur sehr langsam etwas ändert, wird laut Katharina Gröning dazu führen, dass das deutsche Pflegesystem irgendwann implodieren wird.
Also, wenn die Pflege künftig nicht gerechter wird, geschlechtergerechter wird, dann wird die häusliche Pflege weniger Zukunft haben, weil die Frauen sich diese häusliche Pflege zu den Bedingungen des alten Geschlechtervertrages, also der sogenannten natürlichen Arbeitsteilung und der sogenannten Frauensache, das werden sich die Frauen nicht mehr zumuten lassen, sondern sie werden sehr genau innerfamiliale Gerechtigkeit und letztendlich auch gesellschaftliche Solidarität einfordern. Und das ist in der Tat eine Leerstelle in den Systemen, also auch in der Pflegeversicherung.
Tritt der Pflegefall ein, bleibt es meist den Familien überlassen, zu klären, wie es weitergeht. Das übliche Szenario beschreibt Katharina Gröning so.
Also Menschen, die im Krankenhaus sind, nach einem Schlaganfall, nach einer schweren anderen Erkrankung, diese Menschen geraten in eine starke Angst und Schuldproblematik und klammern sich an ihre Kinder. So, und sie versuchen auch im Sinne von Geben und Nehmen, von innerfamilialer Kontoführung und Gerechtigkeit nun Kinder zu verpflichten. Also wer hat für wen eigentlich im Lebensverlauf was geleistet und gemacht? Wer schuldet wem was? Aber deutlich ist, dass die große Zahl der Eltern findet, sie haben die Kinder aufgezogen und nun schulden die Kinder ihnen was. Und es ist dann so, dass diese Kontoführung auch in den Geschwistersystemen zum Beispiel diskutiert wird und dann Gründe angeführt werden, warum man pflegen muss, beziehungsweise warum man nicht pflegen kann. Und da ist Berufstätigkeit, die Verantwortung gegenüber eigenen Kindern, die vielleicht noch klein sind, der entfernte Wohnort, sind dann Gründe, warum man das nicht leisten kann. Und auf der anderen Seite sind dann solche frauentypischen Merkmale wie Teilzeitarbeit oder man wohnt eventuell nah dran und hat sich schon immer um die Mutter gekümmert und war vor Ort etc. Solche Merkmale führen dann dazu, dass man Pflegeperson wird.
Sind Sie denn gut aus Sevilla nach Hause gekommen?
Ja, eigentlich sehr gut. Es waren sehr nette Fahrer, wie beim letzten Mal auch.
Das ist doch super.
Sehr behutsam.
Und ich merke schon, mit dem Rollstuhl kommen Sie auch super zurecht. Ja.
Petra Rüther ist nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmt. Sie ist froh, endlich wieder zu Hause zu sein. Als eine ziemliche Zumutung, oft lieblos, gleichgültig und gestresst, hat die 67-jährige Malerin das Pflegepersonal in den stationären Einrichtungen empfunden. Nun kümmert sich ihr Mann, Johannes Rüther, 70 Jahre alt, ehemaliger Oberstudienrat, um sie. Mit Hilfe von Mareike Frank, Pflegetrainerin am Klinikum Westfalen, die heute das erste Mal nach der Klinikentlassung vorbeischaut und die beiden auch über die nächsten Monate immer mal wieder besuchen wird, um über all die Herausforderungen zu sprechen, die die neue Situation mit sich bringt.
Gucken wir einmal, ich habe noch mal ganz viel in meinem Wunderköfferchen für Sie beide mitgebracht. Aber ich sehe schon, Ihr Mann war fleißig, hat nämlich Ihnen auch schon was
ja.
gekauft, was ich Ihnen auch gerne zeigen wollte, Ihnen beiden.
Ja. So ein Gummituch, ne?
Genau, eine Anti-Rutschmatte.
Die Gummimatte für die Rollstuhlablage hat Johannes Rüther längst besorgt. Auch den Trainer für das eine Bein. Er hat eine Stange an der Wand befestigt, an der sich Petra Rüther hochziehen kann, und ihr ein neues Bett gebaut, das im Wohnzimmer steht und leichter zu handhaben ist als das alte Ehebett. Weil die Krankenversicherung die neue Ausstattung nicht sofort übernommen hätte, hat Johannes Rüther das alles erstmal aus eigener Tasche bezahlt.
Ich merke schon, Herr Rüther, Sie sind ein halber Profi.
Praktischer Mensch.
Und ein praktischer Mensch.
Was Johannes Rüther noch nicht angeschafft hat, ist dieser Knetball mit dem aufgedruckten Smiley, den Mareike Frank aus der Tasche kramt.
Ich habe ihm noch so einen Ball mitgebracht.
Zum Kneten.
Zum Kneten.
Ich kann die Hand überhaupt nicht abgeben.
Aber für die, zum Trainieren.
Die ist sowas von stark. Damit mache ich ja alles im Moment.
Weil wichtig ist auch jetzt, wenn sie die eine Seite nicht belasten können, dass die andere auch gestärkt wird.
Petra Rüther gibt sich viel Mühe, den Mut nicht zu verlieren, knetet tapfer mit ihrer gesunden Hand auf dem Ball herum. Manchmal ist die Traurigkeit aber überwältigend. Auch die Scham und die Wut über ihre eigene Hilflosigkeit. Dann bricht sie in Tränen aus.
Ja, sie ist sehr sensibel und sie passt immer auf, dass ich alles richtig mache. Weil sie hat hier alles erlebt. Sie hat die ganzen Pflegesituationen erlebt. Und sie ist immer mein bestes Korrektiv. Wenn sie sagt, nee, das muss jetzt anders gehen, du musst das so machen, dann sagt sie mir immer, wie ich es machen muss.
Johannes Rüther übernimmt gerade alles. Einkaufen, kochen, waschen, unterhalten, bis hin zum Training. Er macht das mit Hingabe. Im Vergleich dazu spielen die drei Kinder der Rüthers eine Nebenrolle. Sie rufen an oder kommen öfter mal zu Besuch. So ist es oft in der familialen Pflegebiografie. Erst pflegen sich die Partner gegenseitig und erst später übernehmen die Kinder die Pflege der Eltern. Aber an diesem Punkt sind Johannes und Petra Rüther noch nicht. Im Gegenteil, sie arbeiten daran, dass alles wieder möglichst so werden soll wie vor dem Schlaganfall.
Wenn ich die Perspektive hätte, es ist so, wie es ist und es wird nur noch schlechter von Jahr zu Jahr, dann könnte ich das auch mit meiner Kraft nicht durchstehen. Dann müsste ich eine andere Lösung finden, entweder mobilen Pflegedienst, 24-Stunden-Pflegedienst. Ich kann es eine Zeit durchstehen mit der Perspektive, es wird besser.
Denn auch für Johannes Rüther, der wirklich alles für seine Frau tut, ist es manchmal zu viel.
Ganz am Anfang gab es aber auch eine Situation, wo ich eine Grenze einziehen musste, wo ich gesagt habe, das mache ich nicht mit. Bis hierher und nicht weiter. Ich wünsche mir doch auch noch zu sagen, kannst du bitte mal den Toilettenstuhl holen? Nicht? Toilettenstuhl her! Das höre ich mir dreimal an und dann habe ich gesagt, so geht's nicht. Wir müssen doch bestimmte Formen einhalten. Also sei bitte höflich und respektvoll, auch zu mir. Auch wenn ich alles tue für dich, aber da sind auch Grenzen.
Wie miteinander umgehen in einer Situation, die physisch und psychisch äußerst fordernd ist, in der Pflegende und Pflegebedürftige mitunter ans Ende ihrer Kräfte und ihrer Nerven gelangen. Nicht alle Angehörigen haben eine positive Prognose. Sie müssen trotzdem, mitunter auch über einen langen Zeitraum lernen, gut für sich und andere zu sorgen. Allein mit praktischen Pflegetipps und Kniffen kommt man da nicht weiter, meint Mareike Frank.
Wir machen einfach Hilfe zur Selbsthilfe. Ein Pflegedienst würde das nicht machen. Ein Pflegedienst, die unterstützen im Rahmen der Grundpflege. Aber sich Zeit nehmen, problemorientiert arbeiten, zu gucken, wo ist das Problem? Wie kann ich das in der Familie bewältigen, ohne mich selbst aufzugeben oder ohne, dass ich ganz viel Kraft investieren muss, dass ich wirklich noch mit meinem Partner oder mit meinem Kind, wen es dann auch betrifft, auch lange zu Hause bleiben kann, das machen die halt nicht. Wir sind einfach da, nach dem Krankenhausaufenthalt zu gucken und zu betreuen, dass man einfach auch den Mut auch hat und auch einfach sich nicht dann aufgibt und dass es dann nach 10 Tagen auch wieder zurück ins Krankenhaus geht, weil es zu Hause überhaupt nicht funktioniert.
Mareike Frank ist nach einer Ausbildung in der Geriatrie und Gerontopsychiatrie 2017 über ein Pilotprojekt in Nordrhein-Westfalen an den Job der Pflegetrainerin gekommen. In Kooperation mit der AOK und der Universität Bielefeld ging es bei dem Projekt damals darum, eine Schnittstelle zu schaffen zwischen den Krankenhäusern, die häufig die erste Station auf dem Weg in die Pflegebedürftigkeit sind, und den Familien, in denen die Angehörigen anschließend versorgt werden.
Wenn Ehepartner, Freund oder auch das Kind von jetzt auf gleich pflegebedürftig wird und sie dann vor vollendete Tatsachen gestellt werden, auf einmal heißt es, ihr Mann oder ihre Ehefrau kann nichts mehr. Sie brauchen das und das und das. Der Sozialdienst hat ihnen einen Toilettenstuhl aufgeschrieben und sie stehen dann dort zu Hause und wissen das gar nicht, wie funktioniert sowas überhaupt. Oder wie kann ich jemanden mobilisieren oder waschen, sodass ich mich als pflegender Angehöriger selber nicht in Mitleidenschaft ziehe und eigentlich auch meinem Angehörigen, den ich dann pflege, auch noch Ressourcen schaffe. Das wissen viele gar nicht.
Mareike Frank begleitet die Familien oft über viele Monate. Die Idee ist, zu helfen, bevor die Situation aus Überforderung eskaliert.
Und viele merken über Monate oder Jahre gar nicht, dass sie auf einmal wirklich so sozial isoliert sind und dass überhaupt nur noch das Problem ist, ich pflege meinen Angehörigen, aber was ist mit mir? Und dann steht man vor der Situation und ist dann selber vielleicht krank, ist selber psychisch überlastet und dann passieren ganz, ganz viele Fehler und viele Kommunikationsmissgeschicke auch innerhalb des eigenen Familienverbundes, was vielleicht dann auch noch mehr zur Isolation führt, dass auf einmal die Tochter, der Sohn mit einem gar nichts mehr zu tun haben möchte.
Mareike Frank kennt Menschen, die sich aus Scham über die Demenzerkrankung eines Angehörigen nicht mehr vor die Tür wagen oder die aus Schuldgefühlen gegenüber pflegebedürftiger Eltern ihre Partnerschaft so vernachlässigen, dass ihre Ehe daran scheitert. Damit es erst gar nicht dazu kommt, vereinbart Mareike Frank meistens schon im Krankenhaus ein Erstgespräch.
Dann sage ich denen immer, dann laden Sie doch mal den anderen Sohn ein, machen Sie doch mal einen Familienrat und unterhalten Sie sich einfach einmal über Ihre eigenen Bedürfnisse und gucken Sie doch einmal dann wirklich in diesem Familienrat, wer kann was machen. Auch wenn es wirklich nur einmal der Einkauf ist oder einmal nur eine halbe Stunde da sein, dass Sie vielleicht dann zum Friseur können oder einmal ganz in Ruhe zum Arzt.
Am besten, meint sie, sollte sich die komplette Familie zusammensetzen und sich in einem moderierten Gespräch darüber verständigen, wer was macht, damit die Pflege nicht unausgesprochen an nur einem Einzelnen hängen bleibt. Außerdem können so auch übertriebene Erwartungen der Pflegebedürftigen den realistischen Möglichkeiten der Angehörigen angepasst werden. Unabhängig davon sei es sowieso immer gut, aktiv den Austausch mit anderen pflegenden Angehörigen zu suchen, rät die Pflegetrainerin. Die Erfahrung anderer helfe immer weiter. Auch lasse sich relativ schnell, oft nach nur ein paar Hausbesuchen, feststellen, ob ein Pflegesetting für alle funktioniert. Umso mehr verwundert es, dass das Modell familialer Pflegetrainings in Deutschland bisher nur in Hamburg, Schleswig-Holstein und Berlin Schule gemacht hat.
Meine Eltern haben gesagt, nicht in Pflegeheim. Also das haben sie ständig gesagt.
Loni Raubeck, die im Radio nicht ihren echten Namen nennen möchte, ist Mitglied im Verein Wir Pflegen, eine Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige. Im April 2022 hat sie ihren Vater beerdigt. Ihre Mutter ist schon vor ein paar Jahren gestorben. Nun stapeln sich in ihrer Plattenbauwohnung in Berlin die Kisten mit alten Fotos. Die 66-Jährige weiß noch nicht genau, was sie damit machen will. Die Leidenschaft für die Fotografie hat sie mit ihrem Vater geteilt. Aber in der Zeit vor seinem Tod haben sich die beiden immer weiter voneinander entfernt. Nachdem Loni Raubeck erst ihre Mutter mit Hilfe einer Pflegerin zu Hause, dann in einem Heim versorgt hatte, kümmerte sie sich nach deren Tod um ihren Vater. Mehrere Jahre ging das so. Die selbstständige Grafikerin fuhr fast täglich bei ihren Eltern vorbei, half im Haushalt, beim Einkauf, Kochen und bei den Arztbesuchen. Ihr Privatleben verkümmerte. Sie fühlte sich allein verantwortlich, auch weil ihr Bruder in einer anderen Stadt wohnt.
Irgendwie kam bei mir oft eine Art Verpflichtung oder so, weil also meine Eltern waren immer irgendwie da und haben mich immer unterstützt.
Aber Loni Raubeck konnte es ihrem Vater nicht recht machen. Es war nie genug. Ihr Vater konnte sich kaum noch bewegen, akzeptierte aber schwer nur fremde Hilfe im Haus.
Und die hat er ja dann auch sehr, ich muss mal sagen, sehr unhöflich und sehr wütend behandelt, wo auch einige weinend nach Hause gegangen sind, also rausgegangen sind aus der Wohnung, wo ich dann immer wieder dann hingefahren bin und habe versucht zu schlichten. Also er ist mit seiner Situation nicht klargekommen. Er hat auch gesagt, ja, was soll ich denn noch? Ich schaffe nichts mehr.
Sie war auch selbst nicht ganz zufrieden mit der Arbeit des ambulanten Pflegedienstes, dessen extremer Zeitdruck. Aber ihr Konflikt mit dem Vater hatte in erster Linie damit zu tun, dass er sich das Ende seines Lebens anders vorgestellt hatte.
Und er hat dann nach einer gewissen Zeit dann gesagt, ja, du kannst ja zu mir hier hinziehen. Es war eine Dreizimmerwohnung. Vom Platz wäre das ja möglich. Und dann gibst du deine Wohnung hier auf. Und das habe ich nicht gemacht. Weil ich gesagt habe, nee, du musst dein eigenes Leben haben. Also ich habe es abgelehnt. Er hat es aber nicht akzeptiert.
Loni Raubeck finanzierte privat noch eine zusätzliche Pflegerin, die mit ihrem Vater auch zum Arzt gehen konnte und ihm ein wenig Gesellschaft leistete, während sie arbeitete. Aber irgendwann ging auch das nicht mehr. Der Vater konnte kaum noch etwas sehen. Er war hingefallen in der Küche. Danach kam er in ein Pflegeheim, wo er die letzten Monate seines Lebens verbrachte. Wütend und traurig. In einer Umgebung, die beide, Vater und Tochter, als ziemlich lieblos empfanden.
Jetzt, wo ich das alles erlebt habe, habe ich mir gesagt, versuche bewusster zu leben. Was jetzt noch schwierig ist, irgendwie was erleben, was dir Freude macht und so. Versuchen.
Hätte eine Pflegetrainerin helfen können? Vielleicht. Sicher hätte es geholfen, sich frühzeitig und gemeinsam mit den Eltern darüber zu verständigen, wie man sich ein Pflegesetting vorstellt, bevor der Ernstfall eintritt. Katharina Gröning von der Universität Bielefeld meint, der Grund, warum das Thema Pflege so selten in den Familien besprochen würde, hinge auch damit zusammen, dass es auch in der öffentlichen Diskussion nicht als elementarer Teil einer Familienbiografie diskutiert würde. Die Pflege gehört als Politikfeld zum Gesundheits- und nicht zum Familienministerium. Genau da gehört es ihrer Meinung nach aber hin.
Wir haben, wenn man jetzt den Ursprung der Pflegeversicherung anguckt, sehr starke normative Einflüsse, sozusagen eine heimliche Familienpolitik der Pflegeversicherung. Die war eben stark von der katholischen Soziallehre mitgeprägt, von der Idee von Pflege aus Liebe, von Pflege als Geschenk, von Pflege als praktische Nächstenliebe, also um etwas, was man aus Liebe tun sollte und was mit der Idee des Guten zu tun hat. Faktisch hat das aber bedeutet, dass der alte traditionelle Geschlechtervertrag fortgeschrieben wurde. Dass quasi diese praktische Pflege eine Frauensache ist. Und es war dann eben klar, für diese Verantwortung sollten Frauen dann sozialrechtlich besser berücksichtigt werden.
In den 1990er Jahren wurde zwar das Pflegegeld eingeführt, das diese Art Solidaritätsdienst honorieren sollte und das über die Jahre auch immer wieder erhöht wurde. Pflegezeiten wurden auch erstmalig bei der Rente anerkannt. Eine Pflegezeitpolitik, die das Ziel verfolgt, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erleichtern, wurde aber erst Ende der Nullerjahre ausgearbeitet. Aber auch das seitdem immer weiterentwickelte Pflegezeitgesetz ist, laut Katharina Gröning, nach wie vor unzureichend. Im Gegensatz zur Betreuung von Kleinkindern, bei der es in Form von Elterngeld und Zeit, dem Ausbau von Kitas und etlichen familienunterstützenden Maßnahmen politisch durchaus einen Sinneswandel in der Anerkennung gegeben hätte, würde die Pflege von Familienmitgliedern nach wie vor als Ehrenamt wahrgenommen.
Aber es ist keine ehrenamtliche Pflege. Es ist familiale Pflege. Und deshalb braucht es auch einen familienpolitischen Rahmen mit familienpolitischen Prinzipien. Das heißt, auch in der familialen Pflege wird Humanvermögen hergestellt. Auch die familialen Pflege darf nicht nur als etwas betrachtet werden, was kostengünstiger ist als die Pflege im Heim, sondern sie muss sozusagen als etwas betrachtet werden, was ein wichtiger Teil unseres Zusammenlebens ausmacht. Und dafür braucht sie eine ganz andere unterstützende Politik. Das hat ja die Familienpolitik in den letzten 30 Jahren mühsam gelernt, immer wieder auch unterstützt durch das Bundesverfassungsgericht. Und da muss sich die familiale Pflege eben anschließen an diesen Trend.
Dabei geht es, das ist Katharina Gröning wichtig zu betonen, nicht nur um eine finanzielle Anerkennung der Leistung, sondern auch um eine andere Wahrnehmung der Pflege alter Menschen. Und zwar als Teil des Lebens, dem man auch einen entsprechenden Raum geben sollte. Eine Entwicklungsaufgabe für einen mitunter ziemlich langen Zeitraum des Erwachsenen-Daseins.
Wenn man Verantwortung für die alten Eltern übernehmen will und übernehmen muss, muss man sich in gewisser Weise nochmal von ihnen ablösen. Diese Ablösung ist aber eine andere als die adoleszente Rebellion, ja, wo man die Eltern nur unmöglich findet oder sich nicht mehr identifizieren möchte. Die filiale Reife beginnt tatsächlich bei dem Durchmustern der Lebensgeschichte der alten Eltern. Also man muss sich darüber klar werden, welches Leben haben eigentlich meine Eltern gelebt und welche Biografie haben meine Eltern gehabt. Das ist was ganz anderes, als sich hineinzusteigern, ob ich jetzt den großen Popo waschen muss oder den kleinen. Da muss man im Prinzip nur das Kopfkino ausschalten. Da reicht meist ein Pflegekurs von 2-3 Tagen und dann geht man da ganz pragmatisch an die hygienische Angelegenheit ran.
Schuldet man seinen Eltern die Pflege, weil diese sich ja auch um einen selbst gekümmert haben? Katharina Gröning will diese Frage so generell nicht beantworten, weil dahinter immer auch ein Müssen steckt, das die Belastung und den Stress bei der Pflege implizit in den Vordergrund schiebt.
Keine Frage, es gibt im Lebenszyklus Belastungen und es gibt nicht nur Lebensphasen, die schön sind und wo man nur glücklich ist und leicht lebt, ja, sondern das Leben beweist sich eben auch an der Verantwortung, die man trägt. Manchmal muss man sich auch bei den Philosophen erkunden, was ein gutes Leben ist und nicht nur an der Konsumgesellschaft orientieren.
Rollentausch, wenn Eltern Pflege brauchen, ist ein Feature von Katja Bigalke. Für den Ton verantwortlich war Hermann Leppich. Regie in diesem Stück hatte Friederike Wigger, Redaktion Kim Kindermann.